Die Verflechtungen von Krieg und Rassismus ziehen sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte und bleiben doch oft im Schatten der militärischen Ereignisse. Rassismus ist in diesem Kontext weit mehr als ein persönliches Vorurteil, sondern eine umfassende Ideologie, die Menschen aufgrund vermeintlicher biologischer oder kultureller Merkmale in wertvolle und wertlose Gruppen unterteilt. In Kriegszeiten wird dieses Denken zum strategischen Instrument. Es enthemmt Soldaten, mobilisiert die Zivilbevölkerung an der Heimatfront und liefert die moralische Rechtfertigung für Handlungen, die ohne diese ideologische Grundlage als unentschuldbar gelten würden. Um diese Dynamik zu verstehen, ist zunächst eine genaue Betrachtung des Phänomens Rassismus selbst erforderlich. Was kennzeichnet rassistisches Denken? Wie unterscheidet es sich von anderen Formen der Feindbildkonstruktion? Und warum ist der menschliche Geist für diese spezifische Form der Abwertung so empfänglich? Willkommen bei einer neuen Kriegsfolge. Unser Thema diesmal: Krieg und Rassismus.
Jemand besucht ein anderes Land, spricht aber die Landessprache nicht. Das ist eine Tatsache, keine Wertung. Rassismus beginnt in dem Moment, in dem aus dieser Feststellung ein Urteil wird. Der spricht unsere Sprache nicht, der ist dumm. Oder gefährlich. Oder beides. Plötzlich geht es nicht mehr um eine einzelne Person, die vielleicht müde ist von der Reise und drei Sprachen spricht, nur eben nicht die richtige. Sondern um ein Etikett. Der Ausländer. Der Afrikaner. Der Muslim. Rassismus packt Millionen unterschiedliche Menschen in eine einzige Schublade und klebt ein Etikett mit der Aufschrift minderwertig darauf. Diese Einteilung ist keine Nebensächlichkeit. Sie ist die Grundlage dafür, Menschen anders zu behandeln, sie auszugrenzen, ihnen weniger Rechte zu geben oder ihnen im Krieg das Lebensrecht ganz abzusprechen.
Die moderne Rassismusforschung unterscheidet mehrere Dimensionen des Phänomens. Die kognitive Ebene umfasst Stereotype und vereinfachende Kategorien, mit denen Menschen ihre soziale Umwelt ordnen. Die affektive Ebene betrifft emotionale Reaktionen wie Abneigung, Angst oder Hass gegenüber als fremd wahrgenommenen Gruppen. Die konative Ebene schließlich bezeichnet die Bereitschaft, aufgrund rassistischer Einstellungen zu handeln, sei es durch Diskriminierung, Ausgrenzung oder Gewalt. Historisch entstand der Rassismus als explizite Ideologie im Kontext des europäischen Kolonialismus und wurde durch pseudowissenschaftliche Theorien untermauert, die körperliche Merkmale mit intellektuellen und moralischen Eigenschaften verknüpften. Diese Theorien dienten einem klaren Zweck. Sie rechtfertigten die Versklavung von Afrikanern, die Enteignung indigener Völker und die Errichtung kolonialer Herrschaftssysteme. Die Idee der Ungleichwertigkeit war nicht Ursache, sondern die Legitimation von Unrecht.
Niemand kommt mit Rassismus auf die Welt. Kein Baby hat Vorurteile. Sie nehmen Neues wahr, lernen ihre neue Umgebung kennen, ohne sie abzuwerten. Das ist Mama, das ist Papa, das ist ein anderes Kind. Sie stellen fest, aber verurteilen nicht. Ein Kind muss Rassismus erstmal lernen. Von den Eltern, in der Schule, aus dem Fernsehen, von den Spielkameraden oder von ein paar Deppen auf YouTube. Es saugt auf, was ihm vorgelebt wird. Das Fatale ist, dass Rassismus eine Geschichte erzählt, die einfach klingt. Wir sind besser als die anderen. Unsere Art zu leben ist die richtige. Die anderen sind faul, primitiv, hinterlistig oder eine Bedrohung. Gegen diese einfache Geschichte kommt die komplizierte Wahrheit kaum an. Denn die Wahrheit ist anstrengend. Jeder Mensch ist anders. 8,3 Milliarden Unikate. Keine Gruppe ist einheitlich. Man müsste immer wieder neu hinsehen, abwägen, nachdenken. Ein simples Wir gegen die ist viel bequemer. Und wenn es dann heißt, die nehmen uns die Arbeit weg, die leben auf unsere Kosten, dann finden diese einfachen Antworten offene Ohren.
Die kognitive Psychologie erklärt die Anfälligkeit für rassistisches Denken unter anderem mit dem Konzept der sozialen Kategorisierung. Das menschliche Gehirn ist darauf angewiesen, die Komplexität seiner Umwelt auf das Überschaubare zu reduzieren. Hierfür werden Menschen, ebenso wie Objekte, in Gruppen eingeteilt, denen bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden, zum Beispiel Feuer ist gleich heiß. Diese als soziale Stereotype bezeichneten Verallgemeinerungen sind an sich noch keine Diskriminierung. Problematisch wird dieser Mechanismus, wenn er mit einer Abwertung der Fremdgruppe und einer Aufwertung der Eigengruppe einhergeht. Experimente zeigen, dass bereits minimale Gruppenzugehörigkeiten zu einer Bevorzugung der eigenen und einer Benachteiligung der anderen Gruppe führen können, selbst bei einer zufälligen Zuteilung zu einer von zwei Gruppen. In Krisenzeiten, wenn Arbeitslosigkeit, steigende Kosten und Zukunftsängste dominieren, gewinnt dieses altertümliche Muster an neuer Bedeutung und kann politisch instrumentalisiert werden.
Jeder Mensch gehört irgendwo dazu. Zu einer Familie, einem Dorf, einem Land. Dieses Wir-Gefühl ist etwas Natürliches. Es gibt Halt und Identität. Problematisch wird es erst, wenn aus dem Wir ein Graben wird. Und auf der anderen Seite stehen nur noch die, die nicht dazugehören. Dann beginnt das Sortieren. Wir, auf der einen Seite, sind die Fleißigen, Zivilisierten, Rechtschaffenen, also die Guten. Die anderen sind faul, rückständig, verdächtig, bedrohlich. Solche Einteilungen passieren nicht plötzlich. Sie wachsen langsam, in Alltagsgesprächen, in Medien, in der Politik und in der Erziehung. Irgendwann erscheint es völlig normal, dass bestimmte Menschen weniger wert sind, weniger Rechte haben, weniger Mitgefühl verdienen. Genau diese Abwertung ist der Nährboden, auf dem Rassismus gedeiht. Und wenn es dann zum Konflikt mit der anderen Seite kommt, liegt das Drehbuch bereits bereit. Wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen. Aus Nachbarn werden Feinde. Und aus kleinen Gräben werden unüberwindbare Schützengräben.
Die Tötung eines anderen Menschen ist in nahezu allen bekannten Kulturen durch fundamentale moralische Normen verboten. Um diese zentrale Hemmschwelle zu überwinden, bedarf es wirkmächtiger psychologischer Mechanismen. Der wirkungsvollste unter ihnen ist die Dehumanisierung. Die gezielte Aberkennung des Menschseins der gegnerischen Seite. Dieser Prozess läuft in der Regel sprachlich ab. Der Feind wird nicht mehr als Soldat oder Zivilist bezeichnet, sondern als Bestie, Ungeziefer, Plage oder Krebsgeschwür. Mit jeder Wiederholung solcher Metaphern verschiebt sich die Wahrnehmung. Das Gegenüber erscheint nicht länger als fühlendes, denkendes Individuum, sondern als abstrakte Bedrohung, deren Vernichtung keine moralische, sondern eine hygienische Notwendigkeit darstellt. Dieser Mechanismus ist kein Nebenprodukt des Krieges, sondern wird von militärischer und politischer Führung systematisch eingesetzt, um bei der eigenen Truppe und der Heimatbevölkerung jene Gnadenlosigkeit zu erzeugen, die für die Kriegsführung erforderlich ist.
Zwei junge Männer. Der eine wächst in einem Dorf in Niedersachsen auf, lernt Kfz-Mechatroniker, spielt im Fußballverein. Der andere wächst in einem Dorf in Nigeria auf, lernt Elektrotechnik, hilft seinem Vater beim Brunnenbau. Die beiden werden sich vermutlich nie begegnen. Sie haben einander nichts getan. Sie kennen sich nicht, also wäre eine Feindschaft völlig unbegründet. Aber dann kommt ein Konflikt. Jemand ist der Meinung, dass die Rohstoffe unter dem afrikanischen Dorf wichtig wären. Der Deutsche wird in den Wehrdienst gezwungen. Nichts anderes ist eine Wehrpflicht. Und der unbekannte Afrikaner muss zum Feind erklärt werden. Doch der deutsche Kfz-Mechatroniker profitiert nicht davon. Es lohnt sich auch nicht dafür, sein Leben in Gefahr zu bringen oder höhere Steuern hinzunehmen. Die Feindschaft macht für den Kfz-Mechatroniker keinen Sinn. Damit der deutsche Kfz-Mechatroniker zum Töten einer Person bereit ist, die ihm nichts getan hat, muss in seinem Kopf etwas passieren. Aus dem nigerianischen Elektrotechniker muss ein Gegner werden, ein Feind. Dafür braucht es Propaganda, die eine Feindschaft begründet. Die Nigerianer müssen dämonisiert werden, während die eigenen Interessen für eine gute Sache stehen. Niemand würde einen Krieg wollen, aber der gefährliche nigerianische Elektrotechniker bedroht uns und unsere Art zu leben. Doch das passiert nicht einseitig, sondern auf der anderen Seite wird ähnlich argumentiert. Denn eins ist klar, der nigerianische Elektrotechniker und der deutsche Kfz-Mechatroniker sind in Wirklichkeit keine Feinde. Sie kennen sich nicht einmal.
Die Instrumentalisierung von Rassismus im Krieg folgt einer spezifischen Rationalität. Sie zielt auf drei Effekte. Erstens, die Legitimation der Kriegshandlungen gegenüber der eigenen Bevölkerung und der internationalen Gemeinschaft. Ein Krieg, der als Kampf gegen eine minderwertige oder barbarische Kultur inszeniert wird, erscheint nicht als Aggression, sondern als zivilisatorische Mission. Zweitens, die Motivation und emotionale Entlastung der eigenen Streitkräfte. Soldaten, die ihren Gegner als Untermenschen verstehen, leiden seltener unter Schuldgefühlen und sind eher zu exzessiver Gewalt bereit. Drittens, die Delegitimierung und psychologische Zermürbung des Gegners, dem durch die ständige Abwertung die moralische Gleichberechtigung und damit der Status eines verhandlungsfähigen Subjekts abgesprochen wird. Diese Kalkulation ist kein Geheimwissen von Extremisten, sondern ein dokumentierter Bestandteil militärstrategischer Doktrinen, von der Kolonialzeit bis in die Gegenwart.
Kriege werden nicht nur mit Bomben und Panzern geführt. Sie werden auch in den Medien und heute vor allem in sozialen Netzwerken ausgetragen. Und das machen alle, nicht nur die sogenannten Bösen. Es gibt ein altes Sprichwort: Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Das stimmt fast. Aber noch bevor die Wahrheit stirbt, wird die Menschlichkeit des Gegners beerdigt. Der Feind wird als blutrünstig und unmenschlich inszeniert. Wer erinnert sich nicht an die Inszenierung des pro-russischen Separatisten an der Absturzstelle von MH17 oder die schauspielerische Leistung eines traumatisierten Häftlings in Damaskus bei CNN? Doch selbst wenn Nachrichten unparteiisch und neutral berichten, hängen sie trotzdem an den Algorithmen, die darüber entscheiden, ob ich mehrmals am Tag neue Nachrichten über die Rettung des Buckelwals Timmy angezeigt bekomme oder die gefährliche Situation am Kernkraftwerk Saporischschja. Sprache wird zur Waffe. Aus feindlichen Soldaten werden Bestien, aus Widerstandskämpfern Terroristen, aus Zivilisten Kollateralschäden. Allein die Position des Gegners nachzulesen ist schon verwerflich. Noch verwerflicher ist es, die eigene Position zu hinterfragen. Doch so funktioniert Propaganda. Sie erzählt nicht die komplette Unwahrheit, sondern nur den Teil der Wahrheit, der in ihr Narrativ passt. Doch für ein rationales Urteil benötigt man die komplette Wahrheit.
Mit dem Aufkommen sozialer Medien haben sich die Möglichkeiten der Propaganda grundlegend verändert. Früher waren aufwendige logistische Operationen nötig, um feindliche Bevölkerungen mit Propagandamaterial zu erreichen. Heute genügt ein Smartphone und ein Algorithmus, der dafür sorgt, dass emotionalisierende, oft rassistisch aufgeladene Inhalte bevorzugt verbreitet werden. Studien zeigen, dass falsche Nachrichten sich auf digitalen Plattformen 6-mal schneller verbreiten als wahre. Dies liegt nicht an einer Verschwörung, sondern an der Mechanik der Plattformen. Empörung und Angst erzeugen mehr Interaktion als sachliche Einordnung. Staatliche Akteure wie Russland, China oder die NATO haben diese Dynamik längst erkannt. Sogenannte Trollfabriken, automatisierte Botnetzwerke und koordinierte Desinformationskampagnen sind zu festen Bestandteilen der hybriden Kriegsführung geworden. Sie säen Misstrauen gegen demokratische Institutionen und normalisieren rassistische Ressentiments auch in Friedenszeiten.
Die Rechnung zahlen am Ende immer die kleinen Leute. Der Vater, der sein Haus verliert, weil die Fabrik, in der er gearbeitet hat, zerbombt wurde. Der Junge, der nie wieder richtig laufen kann, weil eine Mine explodierte, als er Wasser holen wollte. Die Mutter, die ihr totes Kind in den Armen hält und nicht einmal einen Ort zum Begraben hat. Das sind die wahren Kosten des Rassenhasses im Krieg. Nicht Generäle und Politiker zahlen sie, sondern die, die am wenigsten dafür können. Sie hatten nie einen Konflikt mit den Menschen, die jetzt ihre Feinde sein sollen. Sie würden vielleicht Kaffee miteinander trinken, Karten spielen, über das Wetter schimpfen. Aber der Krieg sagt ihnen: Das geht nicht. Ihr seid verschieden. Ihr müsst euch hassen. Und weil diese Lüge immer wieder erzählt wird, glauben sie sie irgendwann. Ohne Versöhnungsprozess und eine Aufarbeitung des Rassismus wird der Hass von Generation zu Generation weitergegeben.
Der europäische Kolonialismus des 19. und frühen 20. Jahrhunderts stellt den historischen Ursprungspunkt des systematischen Rassismus als staatliche Herrschaftspraxis dar. Die Aufteilung Afrikas unter den europäischen Mächten während der Berliner Kongo-Konferenz von 1884 folgte nicht allein geopolitischen Interessen, sondern bedurfte einer umfassenden ideologischen Rechtfertigung. Diese lieferte die in weiten Teilen der Wissenschaft und der Publizistik verbreitete Theorie von der natürlichen Überlegenheit der weißen Rasse und der zivilisatorischen Unmündigkeit der kolonisierten Völker. Diese Lehre war keine Randerscheinung, sondern akademischer Mainstream. Lehrstühle für Rassenkunde, anthropologische Sammlungen menschlicher Schädel und pseudowissenschaftliche Experimente zur angeblichen Minderwertigkeit schwarzer Menschen prägten das intellektuelle Klima. Sie lieferten der kolonialen Praxis jene moralische Legitimation, die notwendig war, um die äußerst brutale Unterwerfung und Ausbeutung eines ganzen Kontinents vor dem eigenen Gewissen und der Weltöffentlichkeit zu rechtfertigen.
Zwischen 1904 und 1908 passierte etwas, wovon die wenigsten Deutschen je gehört haben. Im heutigen Namibia lehnten sich die Herero und später die Nama gegen die deutschen Kolonialherren auf. Zu Recht. Sie wehrten sich gegen Landraub, Vergewaltigung und Unterdrückung. Die Antwort des deutschen Generals Lothar von Trotha war ein Befehl, der in seiner Klarheit bis heute entsetzt. Das gesamte Volk der Herero sollte vernichtet werden. Männer, Frauen, Kinder. Von Trotha ließ die Wasserstellen in der Omaheke-Wüste besetzen und die Menschen hineintreiben. Wer zurückkam, wurde erschossen. Zehntausende verdursteten in der glühenden Hitze, ihre Leichen blieben liegen. Die Überlebenden kamen in Lager, wo sie Zwangsarbeit leisten mussten, bis sie starben. Manche Schädel wurden nach Deutschland geschickt, für pseudowissenschaftliche Untersuchungen. Das war kein Krieg, das war ein Völkermord, geplant und durchgeführt mit rassistischer Kaltblütigkeit.
Bis zur offiziellen Anerkennung dieses Völkermords durch die Bundesregierung vergingen mehr als 100 Jahre. Erst im Jahr 2021, nach jahrzehntelangem Druck von namibischen Vertretern, internationalen Organisationen und zivilgesellschaftlichen Gruppen, erklärte Deutschland die Geschehnisse zu dem, was sie historisch unstrittig sind: ein Genozid. Diese späte Anerkennung ist selbst ein Symptom strukturellen Rassismus. Ein Jahrhundert lang wurde das Leid der Herero und Nama in der deutschen Öffentlichkeit entweder ignoriert oder als bedauerliche Begleiterscheinung kolonialer Befriedungsmaßnahmen verharmlost. Noch immer sind die Verhandlungen über Entschädigungszahlungen nicht abgeschlossen. Noch immer warten die Nachfahren der Opfer auf materielle Wiedergutmachung und die Rückgabe von menschlichen Überresten aus deutschen Museen und Sammlungen. Der Fall steht exemplarisch dafür, wie tief der koloniale Rassismus in das kulturelle Gedächtnis der ehemaligen Kolonialmächte eingedrungen ist.
Man könnte fragen, warum redet ihr über etwas, das über 100 Jahre her ist? Was hat das mit heute zu tun? Eine ganze Menge. Der Rassismus von damals ist nicht einfach verschwunden, er hat sich nur gewandelt. Die Idee, dass weiße Menschen überlegen seien, dass Afrika ein rückständiger Kontinent sei, dass schwarzes Leben weniger wert sei, das sind Gedanken, die in tausend kleinen Alltagsdingen weiterleben, in der Art, wie über Afrika berichtet wird. Die Gleichgültigkeit gegenüber tausenden Ertrunkenen im Mittelmeer, die selbstverständliche Beanspruchung afrikanischer Rohstoffe. Und er zeigt sich darin, dass afrikanische Staaten heute mit Klimakatastrophen kämpfen, die sie nicht verursacht haben, während die Hauptverursacher sich weigern, angemessene Entschädigungen zu zahlen. Der Völkermord an den Herero und Nama ist nicht nur eine historische Fußnote. Er ist der Auftakt zu einer Geschichte von Verbrechen, die im Namen weißer Überlegenheit begangen wurden und deren Erbe bis heute nicht bewältigt ist.
Die nationalsozialistische Rassenideologie war das konstitutive Kernstück des Regimes, nicht lediglich ein Teilaspekt seiner Politik. Sie basierte auf der Vorstellung, die Menschheit lasse sich in biologisch klar abgrenzbare Rassen mit unveränderlichen Merkmalen unterteilen. An der Spitze dieser erfundenen Hierarchie stand die nordisch-arische Rasse, der die Fähigkeit zugeschrieben wurde, alle Hochkulturen geschaffen zu haben. Am unteren Ende fanden sich nach der NS-Logik Juden, Slawen, Roma und Sinti. Mit den Nürnberger Gesetzen von 1935 wurde diese pseudowissenschaftliche Lehre in positives Recht überführt. Die Gesetze regelten, wer als Jude zu gelten habe, verboten Eheschließungen und sexuelle Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden und schufen damit die juristische Basis für die systematische Ausgrenzung, Beraubung und spätere Ermordung der jüdischen Bevölkerung.
Es begann mit Paragraphen, nicht mit Gewehren. Ein Beamter schlug ein Buch auf, in dem stand, ob deine Großeltern in einer Synagoge getraut wurden. Nicht, was du glaubst, nicht, was du kannst. Nicht wer du bist, nur das Blut deiner Vorfahren zählte. Das war die perverse Logik der Nürnberger Gesetze. Wer drei oder vier jüdische Großeltern hatte, galt als Jude. Vollkommen egal, ob er selbst christlich getauft war oder gar nichts mit Religion am Hut hatte. Plötzlich durfte er bestimmte Berufe nicht mehr ausüben, wurde von der Schule geworfen, verlor seine Wohnung. Nachbarn, mit denen man seit Jahren Karten gespielt hatte, grüßten plötzlich nicht mehr oder zeigten einen gleich bei der Gestapo an. Aus Menschen wurden Nummern, aus Bürgern Staatenlose. Der größte Völkermord der Geschichte begann nicht mit dem ersten Schuss, sondern mit dem ersten Formular, das einen Menschen zum Untermenschen erklärte.
Die Konferenz von Wannsee am 20. Januar 1942 markiert den Übergang von der brutalen Verfolgung zur systematisch geplanten industriellen Vernichtung der europäischen Juden. 15 hochrangige Vertreter von Ministerien, SS und NSDAP besprachen unter Vorsitz Reinhard Heydrichs die logistischen Details der Ermordung von 11 Millionen Juden. Das Protokoll dieser Besprechung, verfasst von Adolf Eichmann, dokumentiert die bürokratische Kälte, mit der der Genozid geplant wurde. Transportkapazitäten, regionale Zuständigkeiten, Definitionen der zu ermordenden Gruppen. In den folgenden Jahren wurden 6 Millionen Juden, darunter 1,5 Millionen Kinder, in Vernichtungslagern wie Auschwitz-Birkenau, Treblinka und Sobibor mit industriellen Methoden ermordet. Parallel dazu wurden Hunderttausende Sinti und Roma, Homosexuelle, Menschen mit Behinderungen sowie politische Gegner umgebracht. Der Holocaust steht als historisch beispielloser Beleg dafür, wohin rassistisches Denken führt, wenn es mit staatlicher Macht und moderner Technik kombiniert wird.
Wer einmal in Auschwitz stand, auf diesem riesigen stillen Gelände zwischen den Ruinen der Krematorien und den Vitrinen voller Schuhe und Haare, der begreift, das war kein Wahnsinn einiger weniger Fanatiker, das war ein System, ein ganz normaler Bahnhof, auf den Züge aus ganz Europa fuhren. Ein Tor mit der Lüge, Arbeit macht frei. Hunderttausende Menschen, die dort ankamen und innerhalb von Stunden tot waren. Vergast, verbrannt. Ihr Rauch hing über dem Gelände. Das Entsetzliche ist nicht nur die Tat selbst. Es ist die Erkenntnis, dass sie möglich war. Dass Menschen dazu fähig sind, wenn die Ideologie es ihnen erlaubt. Wenn Hass und Vorurteil zur Rechtfertigung werden. Das ist das Vermächtnis des Holocaust. Die nie endende Warnung, dass Rassismus kein harmloses Ressentiment ist. Er kann, wenn man ihn gewähren lässt, zur Vernichtungsmaschine werden.
Die Kriege auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien in den 90er Jahren stellen das schwerwiegendste Kriegsverbrechen auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg dar. Auslöser war der schrittweise Zerfall des Vielvölkerstaates nach dem Tod des langjährigen Staatschefs Josip Broz Tito und dem daraus resultierten Machtvakuum. Nationalistische Politiker, insbesondere der serbische Präsident Slobodan Milosevic, instrumentalisierten gezielt historische Traumata und ethnische Spannungen, um ihre Machtpositionen auszubauen. Der Mechanismus folgte einem bekannten Muster. Eine zuvor multiethnisch zusammenlebende Bevölkerung wurde durch kontrollierte Medienpropaganda in Serben, Kroaten und Bosniaken separiert. Misstrauen wurde geschürt und alte Wunden aus dem Zweiten Weltkrieg gezielt wieder aufgerissen. Was 1991 mit den Unabhängigkeitserklärungen begann, eskalierte innerhalb weniger Monate zu einem blutigen Konflikt mit systematischen Vertreibungen, Vergewaltigungslagern und Massakern.
Die Bilder von damals sind unerträglich. Abgemagerte Gestalten hinter Stacheldraht, ein serbisches Gefangenenlager in Omarska in Bosnien, das an die Konzentrationslager der verbrecherischen Nationalsozialisten in Nazi-Deutschland erinnerte. Die Menschen darin waren Bosniaken, Muslime, die bis vor kurzem Seite an Seite mit ihren serbischen Nachbarn gelebt hatten. Sie hatten zusammen gearbeitet, Hochzeiten gefeiert, Kinder großgezogen. Und plötzlich kehrte der Hass zurück. Das ist das Unfassbare an ethnischem Hass. Er kann jahrzehntelang schlummern und dann, von der falschen Führung aufgehetzt, in unfassbarer Brutalität explodieren. In Srebrenica ermordeten serbische Truppen innerhalb weniger Tage über 8000 Jungen und Männer. Ein Genozid, der direkt vor den Augen niederländischer UN-Blauhelmsoldaten stattfand. Die Welt hat zugeschaut und nichts getan.
Ein besonders grausames Element der ethnischen Säuberungen im Bosnienkrieg war der systematische Einsatz sexueller Gewalt. Serbische Einheiten und paramilitärische Milizen unterhielten sogenannte Vergewaltigungslager, in denen vor allem bosniakische, aber auch kroatische Frauen wochen- und monatelang gefangen gehalten und wiederholt vergewaltigt wurden. Die Täter handelten nicht nur aus individueller Gewaltbereitschaft, sondern folgten einem strategischen Kalkül. Die Vergewaltigungen zielten darauf ab, die soziale Bindung der gegnerischen Ethnie zu zerstören, die Frauen durch Schwangerschaften zu demütigen und die Gemeinschaft nachhaltig zu traumatisieren. Das Internationale Strafgericht für das ehemalige Jugoslawien hat diese Taten später als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und teilweise als Akt des Völkermords eingestuft. Auch dies ist eine Konsequenz von Rassismus. Wer die andere Ethnie als minderwertig konstruiert, dem erscheint auch der Körper ihrer Frauen als rechtlose Hüllen.
Der Krieg in Bosnien endete 1995 mit dem Vertrag von Dayton. Aber der Hass endete nicht. Noch heute, 30 Jahre später, ist das Land tief gespalten. Es gibt serbische Schulen, kroatische Schulen und bosniakische Schulen. Kinder lernen unterschiedliche Versionen der Geschichte, beten zu unterschiedlichen Göttern, spielen auf unterschiedlichen Spielplätzen. Viele Täter von damals sind nie zur Rechenschaft gezogen worden und leben als respektierte Bürger oder werden in nationalistischen Kreisen sogar als Helden gefeiert. Die Vertriebenen sind oft nicht zurückgekehrt. Ihre Häuser gehören heute anderen. Der Völkermord von Srebrenica wird von serbischer Seite immer noch geleugnet. Das sind die Langzeitfolgen von ethnischem Hass. Er vergiftet nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Zukunft. Er sorgt dafür, dass die Wunden niemals heilen und der Frieden auf wackligen Beinen steht.
Der Genozid in Ruanda im Jahr 1994 ist ein erschütterndes Lehrstück über die Langzeitfolgen kolonialer Rassenkonstruktion. Vor der deutschen und später belgischen Kolonialherrschaft waren Hutu und Tutsi keine ethnischen, sondern soziale Kategorien. Der Begriff Tutsi bezeichnete ursprünglich Viehzüchter mit höherem sozialem Status, Hutu eher Ackerbauern. Die Grenzen waren fließend, ein wohlhabender Hutu konnte zum Tutsi aufsteigen und umgekehrt. Die Belgier jedoch verfestigten diese dynamischen Identitäten zu starren rassischen Kategorien. Sie vermaßen Schädel und Nasen, deklarierten die Tutsis aufgrund einer vermeintlich hamitischen Abstammung als überlegene Rasse und setzten sie als koloniale Verwaltungselite ein. Mit der Einführung ethnischer Ausweise wurde die Spaltung administrativ zementiert. Als Ruanda 1962 unabhängig wurde, übernahmen radikale Hutu die Macht und schürten einen Revanchismus, der sich genau jener rassistischen Kategorien bediente, die die Kolonialherren etabliert hatten.
Am 6. April 1994 wurde das Flugzeug des ruandischen Präsidenten, eines Hutu, beim Landeanflug auf Kigali abgeschossen. Wer genau die Rakete abfeuerte, ist bis heute nicht geklärt. Aber das Signal war binnen weniger Stunden gesetzt. Tutsi sind Feinde, tötet sie. Die perfide Propaganda war jahrelang vorbereitet worden. Radiosender hatten die Tutsi immer wieder als Kakerlaken bezeichnet, als Schädlinge, die man vernichten müsse. Jetzt begann die Jagd. Milizen zogen mit Macheten und Knüppeln von Haus zu Haus. Sie hatten Listen mit Namen. Sie töteten nicht unterschiedslos, sondern gezielt. Lehrer, Ärzte, Priester, Journalisten. Alle, die zur Bildungselite der Tutsi gehörten. Wer Hutu war und nicht mitmachen wollte, wurde selbst zum Feind erklärt und erschlagen. In 100 Tagen starben je nach Schätzung zwischen 800.000 und 1 Million Menschen, zumeist von ihren eigenen Nachbarn abgeschlachtet. Die Welt sah dem Morden zu und unternahm nichts.
Das Versagen der Vereinten Nationen angesichts des ruandischen Völkermords ist eines der dunkelsten Kapitel der neueren internationalen Politik. Die UN-Mission UNAMIR war mit nur etwa 2500 Mann ohnehin unzureichend ausgestattet. Nach der Ermordung von 10 belgischen Blauhelmsoldaten zu Beginn des Genozids zog Belgien sein Kontingent ab. Der Sicherheitsrat reduzierte die Truppe auf 270 Mann. Der kanadische Missionsleiter, General Romeo Dallaire, flehte vergeblich um Verstärkung. Wochenlang debattierte der Sicherheitsrat, ob man die Ereignisse überhaupt als Völkermord bezeichnen solle. Denn dies hätte nach der Genozidkonvention eine Interventionspflicht ausgelöst. Frankreich, das das Hutu-Regime jahrelang unterstützt hatte, verhinderte wirksame Maßnahmen und führte später eine eigenmächtige Intervention zugunsten der unterlegenen Hutu-Regierung durch. Die klare Botschaft dieser kollektiven Untätigkeit lautete: Das Leben von 1 Million Afrikanern wiegt weniger als die politischen Interessen der Großmächte.
Nach dem Völkermord war nichts mehr, wie es war. Ruanda war ein Land von Überlebenden und Toten. Überall lagen Leichen, in Kirchen, in Schulen, an Straßenrändern. Überlebende Frauen trugen Kinder in sich, die aus Vergewaltigungen stammten. Viele waren mit HIV infiziert, weil die Täter dies bewusst als zusätzliche Todesart gesät hatten. Die neue Regierung unter Paul Kagame begann einen mühsamen Wiederaufbau. Ein Teil der Gerechtigkeit geschah über die internationalen Gerichte, ein anderer Teil in den sogenannten Gatschaka-Dorfgerichten, wo Täter und Opfer sich gegenübersitzen mussten. Das war keine perfekte Lösung, aber ein Anfang. Deutlich wurde, ein Genozid, der auf rassistischen Konstruktionen beruhte, die von weißen Kolonialherren erfunden worden waren, konnte nicht einfach durch politische Dekrete bewältigt werden. Er sitzt tief in den Knochen einer Gesellschaft und braucht Generationen, um zu heilen.
Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 unterschied sich fundamental von den Feldzügen im Westen. Es handelte sich nicht um einen konventionellen militärischen Konflikt mit dem Ziel begrenzter territorialer oder politischer Veränderungen, sondern um einen von langer Hand geplanten rassenideologischen Vernichtungskrieg. Drei zentrale Verbrechenskomplexe kennzeichnen diesen Krieg. Erstens der sogenannte Kommissarbefehl, der die sofortige Erschießung aller gefangenen politischen Kommissare der Roten Armee vorschrieb. Zweitens die verbrecherischen Befehle zur Kriegsgerichtsbarkeit, die deutschen Soldaten Straffreiheit für Verbrechen an der Zivilbevölkerung zusicherten. Drittens der Hungerplan, der die systematische Aushungerung von bis zu 30 Millionen Slawen vorsah, um Nahrungsmittel für die deutsche Bevölkerung und Wehrmacht freizumachen. Diese Planungen basierten auf der rassistischen Prämisse, dass slawische Menschen Untermenschen seien, deren Leben keinerlei Wert besitze.
Hinter den vorrückenden deutschen Fronten marschierten Sonderkommandos, die sogenannten Einsatzgruppen. Ihr Auftrag war einfach und ungeheuerlich. Sie sollten Juden, kommunistische Funktionäre, Roma und andere rassisch definierte Feinde aufspüren und ermorden. Sie fuhren von Dorf zu Dorf, trieben die Menschen zusammen, ließen sie Gruben ausheben und erschossen sie am Rand. Alte, Frauen, Babys, niemand wurde verschont. Babi Yar, eine Schlucht am Stadtrand von Kiew, ist zum Symbol dieser Massaker geworden. Allein dort wurden innerhalb von 2 Tagen fast 34.000 Juden erschossen. Die Leichen wurden in die Schlucht geworfen, Schicht um Schicht. Insgesamt ermordeten die Einsatzgruppen bis 1943 mehr als 1 Million Menschen. Es war ein Morden von Angesicht zu Angesicht, ohne Gaskammern, ohne Distanz. Die Täter sahen ihren Opfern in die Augen. Dass sie dies tun konnten, setzt eine völlige Entmenschlichung der Opfer voraus. Eine Leistung der jahrelangen rassistischen Indoktrination.
Von den etwa 5,7 Millionen sowjetischen Soldaten, die in deutsche Kriegsgefangenschaft gerieten, starben rund 3,3 Millionen, eine Todesrate von nahezu 60%. Dies war kein Zufall, sondern das Ergebnis einer bewussten Politik der Vernachlässigung und der vorsätzlichen Tötung. Die Wehrmacht führte den völkerrechtswidrigen Kommissarbefehl, der die Exekution politischer Offiziere vorschrieb, zunächst aus eigenem Antrieb durch. Noch gravierender war die Ernährungspolitik. Im Winter 1941 bis 1942 wurden die Rationen für Gefangene bewusst so niedrig angesetzt, dass das Massenverhungern die zwangsläufige Folge war. Die Gefangenen vegetierten unter freiem Himmel in umzäunten Feldern, ohne jede sanitäre Einrichtung, ohne medizinische Versorgung und ohne Schutz vor Kälte. Die offizielle NS-Sprache bezeichnete dies als natürliche Reduzierung des slawischen Bevölkerungsüberschusses. Dieser Massenmord an Kriegsgefangenen ist eines der größten Verbrechen der Wehrmacht und die direkte Umsetzung der rassenideologischen Vernichtungslogik.
Bis heute ist dieser Teil des Zweiten Weltkriegs in Deutschland wenig bekannt. Während des Holocausts als zentrales Verbrechen der NS-Zeit gedacht wird, was unbedingt notwendig und richtig ist, bleiben die Millionen sowjetischen Toten im kollektiven Gedächtnis blass. Das hat viele Gründe: den Kalten Krieg, die Teilung Deutschlands, die schwierige Erinnerungskultur in Russland selbst. Aber es ist auch ein Zeichen dafür, dass der rassistische Blick auf Osteuropa nicht mit dem Ende der NS-Zeit verschwunden ist. Slawisches Leben galt den Nazis als billig. Und dieses billige Leben scheint auch im Gedenken weniger Platz einzunehmen. Die Gruben von Babi Yar, die verhungerten Gefangenen in den Lagern, die ausgeplünderten und verbrannten Dörfer, Sie alle mahnen, dass Rassismus nicht nur in den Vernichtungslagern im Osten endete, sondern bereits im Alltag der Besatzungsherrschaft allgegenwärtig war.
Der Nahostkonflikt gehört zu den langlebigsten und emotional am stärksten aufgeladenen Auseinandersetzungen der Gegenwart. Er ist nicht monokausal zu erklären, sondern resultiert aus einem komplexen Geflecht historischer, religiöser und geopolitischer Faktoren. Eine besondere Rolle spielt die Gründung des Staates Israel im Jahr 1948, die für die jüdische Bevölkerung nach den Erfahrungen des Holocausts die Verwirklichung einer sicheren Heimstätte bedeutete, während sie für die palästinensische Bevölkerung zur Nakba, der Katastrophe, wurde. Hunderttausende wurden vertrieben oder flohen. In den folgenden Jahrzehnten, insbesondere seit dem Sechstagekrieg 1967 und der Besetzung des Westjordanlands und des Gazastreifens, verhärteten sich die Fronten. Innerhalb dieses Konflikts spielen rassistische Diskurse auf beiden Seiten eine eskalierende Rolle, doch aufgrund der massiven militärischen Asymmetrie entfalten sie besonders auf israelischer Regierungsseite zerstörerische Konsequenzen.
Stell dir ein Haus vor. Eine Familie wohnt seit Generationen darin. Dann kommt eine andere Familie und sagt, Gott hat uns dieses Haus versprochen. Und sie hat Papiere, die das beweisen, von einer Macht, die gerade den Krieg gewonnen hat. Die erste Familie soll gehen. Sie wehrt sich. Es kommt zum Streit, dann zur Schlägerei, dann zu Gewalt, die nie mehr aufhört. So ungefähr lässt sich der Kern des israelisch-palästinensischen Konflikts beschreiben, auch wenn die Wirklichkeit viel komplizierter ist. Auf beiden Seiten gibt es tiefe Wunden, auf beiden Seiten unerträgliches Leid. Aber die Machtverhältnisse sind extrem ungleich. Israel ist eine Hightech-Militärmacht mit uneingeschränkter Rückendeckung der USA. Die Palästinenser haben keine reguläre Armee, keinen eigenen Staat, keine Lufthoheit. Wenn in dieser Asymmetrie rassistische Rhetorik aufkommt, die Palästinenser als menschliche Tiere oder als Volk von Kindermördern bezeichnet, dann sind das nicht nur Worte, sondern der ideologische Unterbau für kollektive Bestrafungen.
Der Tonfall, mit dem in Teilen der israelischen Regierung und Gesellschaft über Palästinenser gesprochen wird, hat sich in den letzten Jahren radikalisiert. Äußerungen von Regierungsmitgliedern, die Palästinenser als menschliche Tiere bezeichnen, Gaza in eine verlassene Insel verwandeln wollen oder von der Auslöschung ganzer Dörfer sprechen, sind dokumentiert und öffentlich zugänglich. Sie sind kein Ausdruck momentaner Entgleisungen, sondern spiegeln eine Denkweise wider, in der das Leben der einen offensichtlich höher gewichtet wird als das der anderen. Diese offizielle Dehumanisierung erfüllt dieselbe Funktion wie in allen historischen Beispielen. Sie bereitet die eigene Bevölkerung moralisch darauf vor, massive Gewalt gegen die entmenschlichte Gruppe zu akzeptieren. Sie entlastet die Soldaten, die an Checkpoints oder im Häuserkampf Entscheidungen über Leben und Tod treffen. Und sie blockiert jede ernsthafte diplomatische Lösung, weil sie dem Gegenüber den Status eines gleichwertigen Verhandlungspartners abspricht.
Was mich am meisten nachdenklich macht, ist die Art, wie wir hier in Deutschland damit umgehen. Der 7. Oktober 2023 war ein grausames Massaker. Über 1000 Israelis wurden ermordet, darunter viele Zivilisten. Das zu verurteilen ist nicht nur richtig, es ist menschlich. Aber wenn ich dieselbe Empathie auch für die palästinensischen Kinder haben möchte, die in den folgenden Monaten durch Bomben starben, gerate ich schnell unter Druck. Es heißt schnell, aber der 7. Oktober, als ob das eine das andere rechtfertigt. Als ob ein totes Kind in Gaza weniger wert wäre, als ein totes Kind in einem Kibbuz. Die Zahlen sind entsetzlich auf beiden Seiten, aber sie sind nicht gleich. Auf jede getötete israelische Person kommen Dutzende palästinensische Tote, die meisten davon Zivilisten. Wer diese Zahlen nicht nennen darf, ohne als Antisemit beschimpft zu werden, der lebt in einer Gesellschaft, die Trauer rationiert und Mitgefühl nach Ethnien staffelt. Das ist im Kern rassistisch.
Der Fall der Rohingya in Myanmar zeigt, wie institutioneller Rassismus über Jahrzehnte hinweg die Grundlage für einen Genozid schaffen kann. Die muslimische Minderheit der Rohingya lebt seit Generationen im mehrheitlich buddhistischen Myanmar, wurde jedoch durch ein Staatsbürgerschaftsgesetz von 1982 offiziell entrechtet. Das Gesetz erkannte sie nicht als eine der ethnischen Gruppen des Landes an und verweigerte ihnen damit das Recht auf Staatsbürgerschaft, Bewegungsfreiheit, Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung. Die offizielle Bezeichnung der Rohingya als illegale bengalische Einwanderer diente dazu, eine Gruppe, deren Vorfahren seit Jahrhunderten in der Region ansässig waren, als fremd und illegitim zu konstruieren. Diese langjährige Diskriminierung schuf eine Situation der vollständigen Rechtlosigkeit, die es dem Militär 2017 ermöglichte, eine militärische Offensive mit genozidalen Zügen durchzuführen, ohne mit internationalen Konsequenzen rechnen zu müssen.
2017 brannte der Westen Myanmars. Dorf um Dorf wurde niedergebrannt, nicht durch Zufall, sondern systematisch. Das Militär und buddhistische Mobgruppen zogen mit Benzin und Waffen durch die Siedlungen der Rohingya. Sie erschossen Männer, vergewaltigten Frauen und Mädchen, schnitten Kindern die Kehlen durch. Satellitenaufnahmen zeigten später das ganze Ausmaß. Hunderte schwarze Flecken, wo vorher Dörfer gestanden hatten. Die Menschen flohen zu Fuß, mit nichts als dem, was sie am Leib trugen, über Flüsse und Berge ins benachbarte Bangladesch. Dort entstand innerhalb weniger Monate das größte Flüchtlingslager der Welt. Über 700.000 Menschen auf engstem Raum, in Hütten aus Plastikplanen, ohne ausreichend Wasser, ohne Schulen, ohne Hoffnung. Bis heute können sie nicht zurück. Myanmar hat ihnen alles genommen: Heimat, Staatsbürgerschaft, Zukunft.
Der Genozid an den Rohingya ist auch ein Beispiel für die fatale Rolle digitaler Plattformen bei der Anheizung von rassistischer Gewalt. Facebook, das in Myanmar aufgrund von Nulltarifangeboten für mobile Daten nahezu als Synonym für das Internet galt, wurde systematisch zur Verbreitung von Hassrede genutzt. Vom Militär gesteuerte Fake-Accounts und nationalistische Gruppen verbreiteten Desinformationen über angebliche Vergewaltigungen buddhistischer Frauen durch Rohingya oder Pläne zur Errichtung eines islamischen Kalifats. Diese Narrative verfingen in einer Gesellschaft mit niedriger Medienkompetenz und starkem Nationalismus. Facebook selbst räumte später ein, man habe die Situation unterschätzt und zu langsam reagiert. Doch die Gewalt war zu diesem Zeitpunkt längst entfesselt. Der Fall wirft grundlegende Fragen zur Verantwortung von Technologiekonzernen auf, deren Produkte essentiell zur Organisation und Legitimation eines Völkermords beitrugen.
Was ist seitdem passiert? Nicht viel. Die Rohingya leben im Lager in Bangladesch, verwaltet von Hilfsorganisationen, die um Spenden kämpfen. Myanmar wurde vor den Internationalen Gerichtshof gebracht. Es gibt Ermittlungen wegen Völkermords. Aber solange die Großmächte ihre geopolitischen Interessen in der Region verfolgen, solange China und Russland im Sicherheitsrat sitzen, gibt es keine effektiven Sanktionen. Die Welt hat kurz hingeschaut, als die dramatischen Bilder der Flüchtlingstrecks um die Welt gingen. Dann gingen die Kameras weiter, zum nächsten Konflikt. Das ist die traurige Wahrheit. Wessen Leid wir für wichtig halten, entscheidet sich auch nach der Hautfarbe. Über die Ukraine wird in jeder Nachrichtensendung berichtet. Das Schicksal der Rohingya ist dagegen in den westlichen Medien völlig unsichtbar. Keine Empathie, keine Talkshow-Debatten, keine Experteneinschätzung. Die meisten haben von den Rohingya noch nie etwas gehört.
Rassistischer Hass, der in Kriegszeiten staatlich geschürt wurde, verschwindet nicht mit dem Waffenstillstand. Er hat eine extrem lange Halbwertszeit und infiziert das soziale Gefüge über Generationen hinweg. Die Forschung zu kollektiven Traumata zeigt, dass die in Konflikten entstandenen Feindbilder von den Eltern an die Kinder weitergegeben werden, selbst dann, wenn die unmittelbare Erinnerung an die ursprünglichen Ereignisse verblasst ist. In Bosnien werden 30 Jahre nach dem Krieg Kinder in nach Ethnien getrennten Schulen unterrichtet. In Ruanda ist die Versöhnung zwischen Hutu und Tutsi ein fragiler Prozess, der immer wieder Rückschläge erleidet. In Israel und Palästina wächst eine neue Generation heran, für die die Gewalt des anderen politische Normalität ist. Das Tückische an diesem Prozess ist seine Selbstverstärkung. Die Unversöhnlichkeit der einen Seite dient der anderen als Beweis für die Notwendigkeit eigener Härte. So werden Konflikte nicht gelöst, sondern konserviert.
Während der Nürnberger Prozesse gab Hermann Göring als Erklärung für die Wirksamkeit von Propaganda an: Das einfache Volk will keinen Krieg, weder in Russland, noch in England, noch in Amerika oder in Deutschland. Aber die Politik wird von den Führern des Landes bestimmt. Es zeigt, wie bewusst sich Anführer darüber sind, dass sie die Gedanken ihrer eigenen Bevölkerung vorsätzlich vergiften, um ihre Ziele zu erreichen. Viele Konflikte, die rassistisch begründet wurden, lebten davon, dass das Bild des Feindes immer wieder aufgefrischt wurde. Rassistische Kriegspropaganda ist die Kunst, die Bevölkerung dazu zu bringen, sich mit Begeisterung ihr eigenes Grab zu schaufeln. Reale innenpolitische Probleme geraten in den Hintergrund und imaginäre Bedrohungen durch äußere Feinde in den Vordergrund. Nichts eint ein Volk so sehr wie ein gemeinsamer Feind. So funktioniert Ablenkung. Und so funktioniert der Kreislauf. Angst vor dem Fremden führt zur Wahl von Hardlinern, die den Fremden noch lauter beschimpfen, was wiederum die Angst vergrößert. Diesen Kreislauf zu durchbrechen ist schwer. Er verlangt, dass man sich traut, eine andere Geschichte zu erzählen. Eine, in der es nicht nur Opfer und Täter, nicht nur Weiß und Schwarz gibt, sondern viele Grautöne.
Dass Aussöhnung nach tiefgreifenden rassistischen Konflikten möglich ist, zeigt das Beispiel Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Beziehungen zu Frankreich waren über Jahrhunderte durch Feindschaft, Besatzung und Krieg geprägt. Die als Erbfeindschaft bezeichnete Abneigung schien unüberwindbar. Heute sind beide Länder enge Partner in der Europäischen Union. Kein vernünftiger Mensch würde ernsthaft einen Krieg zwischen ihnen befürchten. Möglich wurde dies durch einen langen Prozess, der mehrere Elemente umfasste. Eine schonungslose Aufarbeitung der Vergangenheit, die Anerkennung der eigenen Schuld, den mutigen politischen Brückenschlag durch Persönlichkeiten wie Konrad Adenauer und Charles de Gaulle sowie unzählige zivilgesellschaftliche Kontakte, Städtepartnerschaften und Schüleraustausche. Auch die Aussöhnung mit dem jüdischen Volk, dem Deutschland in der Shoah unermessliches Leid zugefügt hat, und die daraus erwachsene besondere Beziehung zum Staat Israel sind eine bemerkenswerte zivilisatorische Leistung. Sie beweist, dass Rassismus und Hass nicht das letzte Wort haben müssen.
Man muss kein Präsident sein, um etwas zu verändern. Jeder kann anfangen bei sich selbst. Die eigenen Vorurteile zu erkennen und zu hinterfragen, ist der erste Schritt. Habe ich solche Gedanken, ohne es zu merken? Wenn ich ehrlich bin, ja. Wir alle haben sie, weil wir in einer Gesellschaft leben, die uns mit Stereotypen füttert. Entscheidend ist, was wir mit diesen Gedanken machen. Lassen wir den Vorurteilen freien Lauf oder setzen wir uns mit ihnen auseinander? Der zweite Schritt ist, den Mund aufzumachen. Wenn am Nachbartisch ein rassistischer Spruch fällt oder in der Familienchatgruppe ein Hetzvideo kursiert, ist eine Gegenrede angebracht. Nicht aggressiv, nicht eskalierend, sondern ein ruhiges »Das sehe ich anders«. Es geht nicht darum, einen Streit vom Zaun zu brechen, sondern daran zu erinnern, dass Rassismus nicht in Ordnung ist. Denn den meisten ist das klar. Der dritte Schritt ist, Solidarität zu zeigen. Nicht nur mit denen, die einem ähnlich sind, sondern gerade mit denen, die zur Zielscheibe werden. Das ist anstrengend. Das ist unbequem. Doch wo die Anständigen schweigen, haben die Hetzer das Wort.
Keine nachhaltige Aussöhnung ohne Gerechtigkeit. Dies ist eine zentrale Lehre aus der Aufarbeitung rassistischer Verbrechen. Symbolische Gesten, Gedenkrituale und Entschuldigungen sind wichtig, aber sie bleiben leer, wenn ihnen nicht materielle und rechtliche Schritte folgen. Dazu gehören die strafrechtliche Verfolgung der Hauptverantwortlichen vor internationalen Gerichten, die Rückgabe von unrechtmäßig enteignetem Eigentum, Entschädigungszahlungen an die Opfer und ihre Nachkommen sowie die verbindliche Verankerung der historischen Wahrheit in Lehrplänen und offiziellen Erinnerungsstätten. Der Internationale Strafgerichtshof, die Ad-hoc-Tribunale für Jugoslawien und Ruanda und das Prinzip der universellen Gerichtsbarkeit sind wichtige institutionelle Errungenschaften. Sie senden die Botschaft, dass Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht ohne Konsequenz bleiben. Zugleich ist die Tatsache, dass diese Gerichte oft nur auf Druck der internationalen Zivilgesellschaft zustande kommen, ein Indiz für die fortbestehende politische Instrumentalisierung von Justiz.
Es gab sie in jedem Krieg, die Mitläufer, die Leute, die nicht selbst gemordet haben, aber daneben standen und wegsahen, die Parolen nicht erfanden, aber nachplapperten, die ganze Familien verschwinden sahen und dazu schwiegen, die am Ende sagten, wir haben nichts gewusst. Diese Leute waren keine Monster, sie waren Mitläufer. Es ist bequem, mit dem Strom zu schwimmen, aber man bestimmt nicht selbst die Richtung. Die Frage ist nicht, hätten sie den Holocaust stoppen können, sondern Hätten Sie den antisemitischen Witz in einer Bar etwas entgegensetzen müssen? Hätten Sie die Ausgrenzung der Sinti-Familie gegenüber vielleicht hinterfragen sollen? Hätten Sie die rassistischen Parolen der Nationalsozialisten ernst nehmen sollen? Hätten Sie den Mund aufmachen sollen, solange es noch ging? Das sind die kleinen Entscheidungen, in denen sich zeigt, wer im entscheidenden Moment standhält oder wer zum Mitläufer wird. Rassismus lebt vom stillen Einverständnis der vielen.
Die nachhaltigste Prävention gegen Rassismus ist Bildung. Nicht im Sinne bloßer Wissensvermittlung, sondern als Ausbildung der Fähigkeit zur kritischen Reflexion, zur Empathie und zum Perspektivwechsel. Eine historisch-politische Bildung, die nicht nur Daten und Fakten präsentiert, sondern die Mechanismen sichtbar macht, mit denen Hass konstruiert wird, immunisiert die Lernenden gegen Propaganda. Eine Medienbildung, die lehrt, Quellen zu prüfen, Desinformation zu erkennen und die Funktionsweise von Algorithmen zu verstehen, schützt vor digitaler Manipulation. Und eine interkulturelle Bildung, die Begegnungen mit dem vermeintlich Fremden ermöglicht und die kulturelle Vielfalt nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung erfahrbar macht, baut Vorurteile ab, bevor sie sich verfestigen können. Jeder Euro, der in solche Bildungsarbeit investiert wird, ist eine Investition in die langfristige Stabilität demokratischer Gesellschaften.
8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, 8 Milliarden Unikate. Niemand ist genau wie der andere. Das ist nicht das Problem. Es ist unsere größte Chance. Stell dir eine Welt vor, in der alle gleich wären, dieselbe Sprache sprechen, dieselbe Musik hörten, dasselbe Essen kochten. Sie wäre nicht friedlich, sondern langweilig und wahrscheinlich trotzdem nicht friedlich. Denn die Unterschiede, die wir zur Abwertung benutzen, würden wir uns notfalls erfinden. Die Frage ist also nicht, ob es Unterschiede gibt, sondern was wir mit ihnen machen. Wir können sie nutzen, um Menschen in Schubladen zu stecken, oder wir können sie als das erkennen, was sie sind: eine unerschöpfliche Quelle von Kreativität, Austausch und gemeinsamem Wachstum. Das ist keine Träumerei, sondern die grundlegende Entscheidung, vor der jede Gesellschaft steht. Der Rassismus ist die eine Antwort, und sie führt mit erstaunlicher historischer Zuverlässigkeit in den Abgrund.
Krieg und Rassismus sind historisch und systematisch eng miteinander verflochten. Die Beispiele von den Sandwüsten Namibias über die Vernichtungslager Europas bis zu den brennenden Dörfern Myanmars und den Trümmern Gazas zeigen dieselbe fatale Logik. Ohne die Abwertung des anderen ist das massenhafte, organisierte Töten moralisch kaum durchführbar. Rassismus konstruiert jene Hierarchie des Menschenwerts, die den Verzicht auf Empathie und die Entfesselung von Grausamkeit ermöglicht. Er ist kein Nebenprodukt des Krieges, sondern sein ideologischer Treibstoff. Doch die Geschichte zeigt auch, dass diese Verbindung nicht unauflöslich ist. Aussöhnung ist möglich. Sie verlangt den Mut, die eigene Schuld anzuerkennen, die Wahrheit auch dann auszuhalten, wenn sie schmerzhaft ist, und die Solidarität über die Grenzen der eigenen Gruppe hinaus zu erweitern. Das Prinzip der uneingeschränkten Gleichwertigkeit allen menschlichen Lebens ist dabei nicht nur ein abstrakter ethischer Grundsatz, sondern die einzig tragfähige Grundlage für einen dauerhaften Frieden.
Diese Kriegsfolge ist Wolfgang Blaschka gewidmet, in Anerkennung für Jahrzehnte des unermüdlichen Einsatzes gegen Krieg und Rassismus. Danke, Wob.
Das war eine Kriegsfolge, das Thema Krieg und Rassismus. Die nächste Folge ist schon in Arbeit. Reinhören lohnt sich. Danke fürs Zuhören.